Herzlich willkommen beim Apologetik-Projekt zu einer, hier würde man sagen, urcoolen Folge. Ja. Wir sind hier in Wien und ich habe die Ehre, mit Gernot von Profundum zu sprechen. Hi Gernot.
Servus Dave, freue mich, dass wir miteinander plaudern dürfen, dass
du in Wien bist. Ja genau, also wir haben schon ein paar Drehs jetzt hinter uns hier die Tage und habe die große Ehre, hier in eurem Wiener Studio das machen zu dürfen.
Bisschen wienerisch zu lernen.
Wienerisch zu lernen, genau, urcool und
Leibernd,
genau. Ja. Ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Ja. Ich kann nicht mal Schwäbisch, das bei mir gesprochen wird. wir reden heute nicht über Dialekte, obwohl es auch ein cooles Thema ist, Sprachen und Dialekte. Wir reden eigentlich über, wir machen heute so ein Metagespräch so ein bisschen. Ne? Wir reden über das, was wir gerade machen, während wir drüber sprechen. Nämlich wir reden über die Apologetik an sich. Mhm.
Könnten so eine Breaking the Fourth Wall auch noch machen, damit Ultrameter, dass wir so reinreden in die Kamera.
Genau. Also wir machen heute tatsächlich so ein bisschen so ein Meta-Ding, Fourth Wall Breaking. Ne? Also wenn ich euch angucke, dann wisst ihr, ich breche die vierte Wand. Wir reden also über Apologetik heute. Und die Grundfrage ist, die würde ich ganz pauschal einfach mir mal gleich stellen. Funktioniert Apologetik überhaupt? Das ist so die Kritikfrage, die ich heute stelle.
Ich würde sagen, ja und nein. Mhm. Also ich glaube, die Frage ist, was für eine Apologetik? Was wollen wir und was heißt funktioniert? Also machen wir den Full Jordan Peterson quasi hier. Was meinst du mit funktionieren? Was meinst du mit Apologetik? Und was meinst du mit Metamoderne? Und je nachdem wird sich die Antwort dann verändern.
Ja.
Also ich glaube, das ist schon wichtig. Also was meine ich mit Metamoderne ist jetzt vielleicht nicht die, ist eine untergeordnete Frage, aber da geht es dann um Philosophiegeschichte. Aber funktionieren, würde ich sagen, was meinen wir mit funktionieren? Also was wollen wir von der Apologetik? Wollen wir Leute zum Glauben überreden? Wollen wir den Glauben stärken von Leuten? Wollen wir Leute für Jesus begeistern? Was ist das Ziel von Apologetik? Und dann ist die andere Frage, die daraus folgt, was für eine Apologetik meinen wir? Es gibt unterschiedliche Apologetik-Typen und je nachdem quasi müssen wir die Frage anders beantworten.
Das hast du uns jetzt so ein bisschen hin in der Folge, an diese Fragen. Es gibt also typische Einwände gegen die Apologetik und die würde ich am Anfang mal so ein bisschen in den Raum werfen und wir quatschen mal drüber, wie wir den Einwand sehen. Ein klassischer Einwand, den ich oft höre, wenn es darum geht, Apologetik funktioniert nicht, der kommt dann von außen und da sagen Leute, Apologetik funktioniert schon, aber nur bei Christen. Das heißt, wenn du es eh schon glaubst, ja, dann kriegst du noch so einen Selbstbewusstseinsboost und sagst, ja, Christentum urleibernd, ja.
Leibernd, als ich geglaubt habe.
Genau. Jetzt bin ich noch überzeugter. Aber quasi alles, was nicht Christ ist, ändert die Apologetik gar nichts. Würdest du dem zustimmen?
Nicht, weil du den letzten Satz dann noch. Also ich glaube, dass Apologetik schon oft und primär glaubensstärkend ist. Also Bart Ehrman in seinem Buch über Early Christianity schreibt darüber, dass wahrscheinlich der Großteil der Apologetik, die in der frühen Kirche ist, ist seine Behauptung, richtet sich vor allem an innerkirchliche Fragen und stärkt den Glauben. Und das ist ja auch nichts Unberechtigtes. Also ist ja nichts, ist ja auch irgendwo ein falsches Bild von Apologetik oder von was Christsein heißt, zu sagen, was unser Ziel ist. Es gibt diese Skala von 0 bis 10. 0 ist der Teufel, 10 ist Jesus, bei 5 bist du bekehrt und gerettet.
Ja,
das Ziel der Apologetik ist, Leute dazu zu überreden, dass sie von 4,9 auf 5,1 steigen und dann ist es quasi Job done für die Apologetik und jetzt, was auch immer, dann kann man Seelsorge machen mit den Leuten und was auch immer. Sondern ich würde Apologetik viel, viel ganzheitlicher denken und sagen, Apologetik für mich kommt aus dem großen Befehl oder dem großen Command, wie sagt man auf Deutsch, Gebot von Jesus, dem größten Gebot. Also liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Apologetik soll Menschen, Christen und Nichtchristen, dazu führen, dazu begeistern, dazu hinbringen, dass sie Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand lieben. Apologetik setzt sich mit den Fragen meiner Mitmenschen auseinander, weil ich meine Mitmenschen liebe. Das heißt, es nimmt ernst, dass der Mensch einen Verstand hat, dass der Mensch verstehen möchte. Ich glaube, eine ganzheitliche Apologetik zielt auch auf die Fragen unserer Emotionen, auf die Frage des Willens hin. Auf das gehen wir dann noch ein bisschen an, also wie Apologetik aussehen kann. Das heißt, aus diesem Befehl heraus zu sagen, ich möchte, dass mein Mitmensch Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand leben kann, weil ich meine Mitmenschen liebe und eine Antwort auf ihre Fragen gebe und der Meinung bin, dass Christus die Antwort auf alle fundamentalen Fragen dieser Welt ist, also nicht auf die Frage, was ist klein und hüpft durchs Gras, aber aber auf alle fundamentalen Fragen des Lebens und der Realität ist Christus die Antwort. Und deswegen quasi will ich Apologetik so verorten. Da will ich sagen, okay, natürlich ist es oft glaubensstärkend, aber es ist auch, und das ist ja nachweisbar, auch Leute zum Glauben begeistern, weil wir haben alle Fragen, es hilft mir, Antworten zu finden. Und es hilft der Person, die nicht Christ ist, Antwort zu finden. Es hilft dem Christen, Antwort zu finden. Das Ziel ist, durch die Apologetik für mich Leuten Gründe zu geben, emotionale Gründe, Willensgründe, verstandsmäßige Gründe, die ihnen helfen, Gott zu lieben. Und dann unterscheide ich nicht zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen an dem Punkt. Und sagen, ja, es soll, gute Apologetik ist glaubensstärkend für Christen und gute Apologetik ist glaubensfördernd für Nicht-Christen.
Finde ich gut, das, was du gesagt hast, da dieses gleichermaßen soll es Menschen zeigen, Gott zu lieben und soll es näher bringen. Ne? Finde ich einen sehr guten Ansatz. Ich denke, dass auch vielen ja nicht bewusst ist, dass das Christentum, jetzt mal losgelöst von, wir packen dieses Label Religion drauf, einfach erstmal auch eine philosophische Position ist, die ja auch Weltbildfragen behandelt, hast du eben schon gesagt. Ja. Und die in der Geschichte sehr wohl eine wahnsinnig ernstzunehmende philosophische Position ist. Ja. Also wenn man sich die frühchristlichen Denker und Schreiber anguckt, die teilweise hochphilosophische Sachen geschrieben haben. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Ne? Ja. Dass Apologetik jetzt nicht so nur dieses, ja, ich bringe irgendwelche Floskeln oder ich bringe meine Lieblingswissenschaftler.
Und ich finde, es gibt ja eine Apologetik, wo ich sagen würde, die ist am Ziel vorbei, weil sie quasi dann irgendwie Leute mit so sehr einseitigen Argumenten oder sehr emotionalisierten Argumenten oder sehr, mit so einem Denken versucht, Leute zum Christsein zu überreden und Fragen behandelt, die quasi eigentlich funktioniert Apologetik dann, wenn sie Leute dazu bringt, von Jesus begeistert zu werden und zu erkennen, dass er so tief ist und dort eintauchen kann. Ich habe sie für mich selber auch erlebt. Also ich bin ja durch, also ist vielleicht meine eigene Geschichte zum Thema Apologetik, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin durch die Fragen meiner Tochter zum Glauben gekommen und habe dann Literatur gelesen, um meiner Tochter zu erklären, meiner 5-, 6-, 7-jährigen Tochter, warum die Bibel nicht nur ein Märchenbuch ist. Also ich wollte eigentlich erklären, dass es ein Märchenbuch ist und dann finde ich, es ist kein Märchenbuch und es ist mehr da. Und das heißt, da hilft mir Apologetik zu verstehen und zu erklären, was der christliche Glaube ist und zu sehen, der ist glaubwürdig. Und auf der anderen Seite, der andere berühmte Bibelvers zum Thema Apologetik heißt ja auch, also sagt allzeit bereit, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in euch ist. Das heißt, der Vers sagt nicht, seid allezeit bereit, Antworten auf jede Frage, die es gibt, abzuwerfen und eine philosophische Theorie zuzuwerfen. Und die christliche Philosophie, wie du es genannt hast, begründet sich aus der Hoffnung heraus. Sie ist kruzizentrisch, sie ist aus der Auferstehung und aus dem Kreuz heraus begründet, würde ich sagen. Und auch das wieder für mich, also nur die intellektuellen, kognitiven Dinge, die haben mir geholfen, das Christentum ernst zu nehmen. Und auf der anderen Seite war es für mich dann eine persönliche Begegnung, eine Sehnsucht dort zu sehen, dass Jesus auch die Antwort auf meine Sehnsüchte ist. Und das heißt, eine Apologetik, die beides ernst nimmt, die sich quasi von dieser Hoffnung treiben lässt und von dem Ziel, also das Ziel hat, Leuten diese Hoffnung näher zu bringen, diese Hoffnung zu erklären, die sie im Kreuz und in Christus begründet. Und mit dem Ziel, dass Leute Gott lieben, ich glaube, das ist eine starke Apologetik und da braucht es Gründe. Also sonst ist es ein purer Fideismus und sonst sind wir nicht sprachfähig in unserem Glauben.
Wobei ja genau da viele eine Kritik ansetzen würden. Ne? Also eine weitere Kritik ist ja nicht nur, ja, Apologetik bringt nichts, sondern schlussendlich suggerieren Apologeten immer, dass es so wahnsinnig viel bringt, aber am Ende entscheidet sich der Mensch nur aus emotionalen Gründen. Also du hast ja eben gesagt, es gibt die emotionalen Aspekte und es gibt die intellektuellen Aspekte und du sagst, das geht ineinander über. Viele würden aber wahrscheinlich die Kritik äußern, naja, am Ende ist es eine rein emotionale Entscheidung. Die meisten bekehren sich eben nicht durch Argumente oder durch sonst was, sondern die meisten bekehren sich, weil es ihnen schlecht ging oder weil sie eine Erfahrung hatten oder weil sie emotional berührt waren von etwas. Und die Apologetik ist dann höchstens noch eine rückwirkende Erklärung, warum ich diesen Emotionen folgen darf.
Ja. Ja, du hast mich an zwei Punkten getriggert, drauf was zu sagen. Das eine ist, da sind wir nochmal bei einer gleichberechtigten Apologetikkritik. Manche Apologetik, das war letztens mit jemandem diskutiert, der Theologe ist, der eben auch Apologetik kritisiert und wir haben dazu geplaudert und er sagt, Apologetik gibt Leuten auch falsche Sicherheit. Also du hast die Frage, ist die Bibel glaubwürdig? Und dann erzähle ich dir irgendwie von so und so viele Manuskripte auf Griechisch und so viele Manuskripte hier und da. Also kein Problem, Dave, hinterfragt das nicht. Aber dass das Argument mit den Bibelmanuskripten ja eigentlich in sich selbst doch gar nichts aussagt. Weil wenn ich in 1000 Jahren eine Box finde mit 40.000 Superman-Comics, dann habe ich ja auch noch nicht bewiesen, dass tatsächlich Superman existiert hat, sondern dass da die Frage tiefer greifen ist und sich da Leuten, was ich ein bisschen Sand in die Augen streuen und was ich sage, der ist schon fest aufgebaut. Ich glaube, das ist für mich eine schwache Apologetik. Eine Apologetik, die Leuten falsche Sicherheit gibt. Sondern sie soll Leute tiefer in den Glauben führen, tieferes Verständnis geben, tiefere Sprachfähigkeit geben. So, das war jetzt so der eine Punkt, den ich noch reinbringen wollte. Dann sagst du, das sind nur emotionale Entscheidungen. Und da würde ich sagen, vielleicht ist das so in unserer modernen, erwecklichen Kirchenkultur. Aber das wäre für mich schon eine massive Schwachstelle in dem, wie wir Kirche bauen. Also für mich bleib ich dabei hängen. Der Mensch mit ganzem Verstand, ganzer Seele und ganzem Herzen soll Gott lieben. Diese drei Elemente, Verstand, also kognitiv, aber eben auch Seele, die Gefühle und das Herz, der Sitz des Willens, die müssen auch angesprochen werden. Ich habe das, also so bin ich auch in die Apologetik, wie ich sie heute mache, hineingekommen. Ich habe Skeptiker-Hausreise gehabt, also Leute, die dabei sind, den Glauben zu verlieren und die begleitet. Und was ich festgestellt habe, ist, egal wie du, also wir tendieren in unseren kirchlichen Traditionen, unterschiedliche Dinge zu priorisieren. Das heißt, wenn du mit Leuten aus sehr, sehr evangelikalen Kreisen zu tun hast, dann sind es oft sehr, sehr kognitive Dinge. Also dann ist es irgendwie, um ein Beispiel zu nehmen, anonymisiert ist von einem aus meiner Skeptikergruppe, der kam halt aus einer erzevangelikalen Gemeinde am Land draußen, 6000 Jahre Kreationisten, der hätte alle Gründe nennen können, warum 6000 Jahre Kreationismus wahr ist. Er kommt auf die Uni Wien, und dann wird er konfrontiert mit anderen Argumenten, dann fangen die an zu bröseln. Und das Ding ist, wenn dein Glaube nur auf diese intellektuelle Komponente, nur auf diese Apologetik aufbaut, dann hast du ein Problem. Aber das andere Beispiel wäre Leute, die aus charismatischen Gemeinden kamen in meinem Skeptiker-Ausgleich. Und die hatten ganz, ganz viele Emotionen. Die haben starke Bekehrungserlebnisse gehabt und starke emotionale Erlebnisse, Wundererlebnisse. Aber wenn du den Verstandskomponente nicht da hast, trägt dein Glaube auch nicht durch. Und aus meiner Sicht baut der christliche Glaube auf drei Säulen auf. Den Verstand, die Emotionen und den Willen. Und umso mehr Stand, und wenn ich quasi in der idealen Weise schaffe ich einen ganzheitlichen Glauben, der auf allen drei Standbeinen aufbaut, der alle drei Standbeine bedient. Keiner von uns hat das. Also jeder von uns hat Blindspots. Ich bin ganz natürlich viel, viel näher bei den verstandsmäßigen Dingen. Ich schaue dem Dave nicht in die Augen und habe tiefe romantische Gefühle und sehe die Sterne dort. Ja. aber mich faszinieren Argumente und ich denke an Argumente durch. Aber das heißt, ich bin mir bewusst, auch ich habe einen Blindspot vielleicht bei den Emotionen. Und Apologetik kann helfen, Menschen einen ganzheitlicheren Glauben zu entwickeln, ihnen Gründe für ihre Emotionen zu geben, ihre Gründe für verstandsmäßige Gründe zu geben. Und dann ist es für mich eine absolut sinnvolle Apologetik. Weil Apologetik dann eben diese Metaebene einsetzt. Also wie begründe ich den Glauben? Wie kann ich einem Menschen helfen, stabil aufzubauen, seinen Glauben? Und dasselbe gilt ja dann in der Evangelisation. Ich möchte den Menschen ganzheitlich ansprechen. Und vielleicht ist das irgendein Atheist und der hat zig, weiß nicht, Bertrand Russell, Dawkins, Bibelsinn, hat ganz, ganz viel intellektuelle Ablehnung. Und dann dem zu sagen, hey, warte mal, es gibt gute Gründe für den christlichen Glauben, weil dem hilft nicht, es ist nur zu sagen, ich habe ein emotionales Erlebnis, weil er hatte ganz, ganz massive Einwände. Ja. Und vielleicht hat jemand anderen viel, viel seelsorgerliches, aber auch da wieder apologetische Seelsorge. Seelsorge, die quasi sagt, ich gebe dir gute Gründe, die dauerhaft sind. Und von dem her würde ich sagen, ein Glaube, der nur auf Emotionen aufbaut, ist kein dauerhaft tragbarer Glaube. Und eine Glaubensentscheidung, die nur, also ja, das gibt's Leute, die nur aus Emotionen zum Christen werden, aber gerade dann muss der Apologetik reinkommen, glaubensstärkend, relativ bald. Und ich würde dafür plädieren, dass wir versuchen, alle drei Komponenten anzusprechen, mit unserer Apologetik, mit unserer Verkündigung, genau.
Das heißt, wir wollen ja keine Dissonanz erzeugen in Menschen. Ne? Das ist, glaube ich, oft auch so ein Ding, wo man ja dann vorwirft. Ne? Mhm. Also ihr sagt den Leuten, sie müssen irgendwas glauben und gleichzeitig hat man das Gefühl, sie sollen ihren Verstand ausschalten. Genau so verstehen wir den christlichen Glauben nicht, sondern wie du gesagt hast, ja, etwas Ganzheitliches.
Ich mache eine ganz spannende Übung immer. Wir haben die Apologetics Academy als Profundum, wo wir ein Jahr lang Leute begleiten. Und die erste Hausaufgabe, die Leute haben, für die erste Kleingruppentreffen, ist zu sagen, schreib einen 500-Wort-Aufsatz, warum bist du Christ?
Oh ja, gut.
Und ich setze mich dann hinten mit drei Textmarkern und markiere dann so emotionales Argument, Willensargument, intellektuelles Argument.
Ah, spannend. Du kannst,
und dann hast du was, also so ein farbliches Bild.
Ja.
Niemand hat ein ausgeglichenes Bild. Wir alle haben dann kein ausgeglichenes Bild. Also der aus der Charisma, ich kann dir fast blind vorher sagen, wenn ich eins habe, wo alles markiert ist nach Emotionen, ist ein Charismatiker, einer, der nur nach intellektuellen Sachen, ziemlich sicher ein Evangelikaler, der 7 John Lennons Bücher gelesen hat und mir dann sagt, warum bist du Christ? Und dann das kosmologische Argument und das Argument und das Argument nennen. Und den Leuten dann sagen, schau, so schaut das Bild in deinem Glauben aus. Wo hast du Schwächen, wo hast du Stärken, wo kann man fördern? Und die Challenge ist halt, wenn du das den Leuten als Anfangsaufgabe gibst, wo du noch nicht in die Theorie erklärst, ah stimmt, ich muss auch noch intellektuelle Gründe da reinschreiben.
Ja, genau.
Dann lasst du sie quasi das, was intuitiv für sie rauskommt, aus dieser Aufgabe rauskommen.
Spannend. Das müsste ich fast übernehmen für meine Kurse. Ja. Also ich mache dann Copyright irgendwo drauf.
So, ja, genau.
So, siehe Profundum, Nee, finde ich richtig gut, weil es ja genau das zeigt. Wir alle haben ja nicht nur ein gewisses Selbstbild von uns, obwohl es ja oft tatsächlich gar nicht so reflektiert ist. Ne? Ich denke vielleicht, ich bin ein ausgeglichener Mensch, aber merke dann, oh, ich habe ganz viele emotionale Gründe. Aber es hängt ja auch mit der Art und Weise zusammen, wie ich den Glauben an sich verstehe. Also ich hatte das auch schon in einem Seminar, wo jemand dann gesagt hat, das ist doch alles Quatsch, was du da machst mit der Apologetik, es braucht nur den Heiligen Geist und die Bibel.
Ja.
Und das ist ja ein Bild vom christlichen Glauben, das dann eine Person ja sogar hat, die selber Christ ist. Das heißt, es ist ein Selbstbild gleichzeitig von der eigenen Sicherheit, von der Art und Weise, wie sie ihr Leben zu führen hat. Es ist ein Bild des christlichen Glaubens. Mhm. Und es gibt ja auch genauso Menschen außerhalb des christlichen Glaubens, die so denken. Ja, ihr habt ja nur dies und jenes, ne? Ihr wollt ja nur Bibelverse und alles andere ist falsch, ne? Und es gibt ja tatsächlich Christen, die das glauben. Und ich glaube, da kommen wir zu einem Punkt, den wir jetzt noch in der Folge so ein bisschen vielleicht ausführlicher besprechen müssen. Apologetik an sich ist ja schon mal erstmal kein losgelöstes theologisches Feld. Ich glaube, das ist auch so eine Fehlvorstellung von vielen. Ja. So, das ist quasi eine eigene Disziplin. Ja. Ne? Es ist eher so eine Subdisziplin in der Theologie, die verschiedene Sachen durchdringt. Aber es ist ja auch kein einheitliches Phänomen. Das heißt, genauso wie wir es besprochen haben, ne, emotionale Apologetik vielleicht, sehr kognitive, wissenschaftliche Apologetik. Es gibt philosophische Apologetik. Mhm. Manche Apologeten sagen, Philosophie ist falsch, weil in der Bibel steht irgendwo, dass man nicht philosophieren soll.
Ja, ja.
Ne? Also auch da gibt es ja verschiedene Ansätze. Meine Frage wäre erstmal, könntest du uns damit hineinnehmen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu ergründen, warum diese verschiedenen Ansätze existieren und zu was sie führen?
Ich nenne mal die Ansätze und dann können wir mit dem arbeiten. Also du hast ganz klassisch, es gibt, wenn du ein Buch kaufst, quasi die fünf Sichtweisen auf Apologetik, dann gibt's evidenzialistische Apologetik. Ich erkläre dann gleich auch, was sie bedeuten.
Ja.
Dann gibt's klassische Apologetik, dann gibt's Cumulative Case Apologetics, dann gibt's Präsuppositionalismus und dann gibt's Reformed Epistemology. Evidentialismus ist quasi, das wäre so ein typischer Vertreter bei Gary Habermas oder Michael Lecona oder so, die sagen, Apologetik hat das Ziel, ich sitze dir gegenüber, ich begründe dir jetzt den christlichen Glauben, also klassischerweise so 7 Minimal Facts Argument auf Auferstehung hin und dann musst du ja Christ werden quasi, weil
ich hab die Fakten gerade sind überwältigend.
Die Fakten sind überwältigend, du musst es Christ werden.
Eine ganz kurze Unterbrechung. Findest du die Inhalte hier hilfreich und gut, dann kannst du diese Inhalte weiter möglich machen, indem du uns finanziell unterstützt. Das Apologetik-Projekt basiert auf freiwilligen Spendern. Und wenn du dazu weitere Informationen möchtest, wie du uns unterstützen kannst, gehe gerne auf unsere Website www.apologetik-projekt.de.
Klassischer Apologet, der sagt, nein, warte mal, Evidenzialismus funktioniert nicht. weil die Person glaubt ja nur schon, also ob die Auferstehung stattgefunden oder nicht, hängt davon ab, ob es einen Gott gibt. Also mache ich zwei Schritte. Im ersten Schritt zeige ich dir, Dave, es gibt einen Gott. Kosmologisches Argument, teleologisches Argument, Moralargument. Zweiter Schritt dann, dann sage ich dir, und dieser Gott, das ist Jesus Christus, und dann bringe ich dir Argumente, warum Jesus quasi dieser Gott ist. Also das sind zwei, das ist also ganz klassisch, klassische Apologetik. Sie nennen sich deswegen Klassik, weil sie sich auf Thomas von Aquin berufen und sagen, das ist der klassische Weg. Ich würde sagen, es ist nett, sich das aus der Geschichte rauszunehmen, aber ja, kommt das nicht wirklich daher. Das dritte ist Cumulative Case Apologetics. Und das ist, so C.S. Lewis, ganz klassisch. Also zu sagen, schau, wenn du alle Weltanschauungen hernimmst, dann nimmst du den Naturalismus und den Atheismus und den Marxismus und den Islam und den Buddhismus und das Christentum. Das Christentum erklärt am besten die Phänomene, die wir in dieser Welt finden. Hm. Also sobald du jemanden von Weltanschauungen reden siehst, dann ist er schon mal ziemlich sicher nicht, also es arbeitet er gerade nicht mehr im klassischen oder im evidentialistischen, weil für den Evidentialismus spielt die Weltanschauung gar keine Rolle, sondern ist wahrscheinlich Cumulative Case oder Präsuppositionalist, die dann hergehen und sagen, ja, warte mal, nur das, die christliche Weltanschauung macht Sinn. Ich muss quasi dem anderen von der Bibel her zeigen, dass er nur, wenn er auf der Bibel steht, dann hat er eine Begründung für Wahrheit und quasi muss dem anderen zeigen, dass seine Position, die nicht biblisch ist, ad absurdum ist. Das ist ganz, ganz stark so Cornelius Van Til, moderne Phänomen wäre so James White oder Jeff Durbin und so weiter, also wo so der ganz klassische, ganz klassisch das reformierte Theologen, die quasi sagen, ich muss dem, der andere ist quasi absurd in seiner Annahme und deswegen muss ich sagen, nur die christliche Weltanschauung macht Sinn. Das unterscheidet sich von der Weltanschauungsthese bei dem Cumulative Case, weil die sagen, ja, alle machen, versuchen irgendwie Sinn zu machen, was Christentum macht am meisten Sinn.
Ja.
Dann gibt's Alvin Plantinga und er, auf ihn geht so die Idee von Reformed Epistemology zurück, dass er sagt, ja, warte mal, Apologetik hat ein Riesenproblem. Das, was wir heute Apologetik nennen, das entsteht Postaufklärung und spricht immer den Menschen als ein vernünftiges Wesen an, der intellektuelle Gründe haben will. Also der Evidentialist sagt, hier eine Sammlung für Beweise fürs Christentum. Der Cumulative Case sagt, hier eine Sammlung für Beweise für Gott und eine Sammlung für Beweise, dass Jesus dieser Gott ist. Der Cumulative Case sagt, also der sitzt halt da und sagt, schau dir all das neutral als vernünftiger Beobachter an, und dann wirst du schon drauf kommen, dass nur das Christentum wahr sein kann. Presuppositionalist ist ja auch reformiert, so wie der Reformed Epistemology Typ, das heißt, die haben dann weniger Übereinstimmung, also der wird wahrscheinlich weniger in die Kritik von Plantinga fallen, aber wieder, die Idee ist wieder, ich zeig dir von der Bibel her, dass nur deine Weltanschauung Sinn macht, wir sind ganz stark im Kognitiven. Und Plantinga bezieht sich auf den Römerbrief, wo es eben heißt, dass der Heilige Geist uns in die Herzen gegeben ist. Und das war sie, ich muss den Menschen ansprechen, so dass sein Herz verändert wird. Und dann verändert sich in zweiter Linie sein Denken. Das heißt, es gibt dem Menschen Gründe, aber es sind vielmehr Gründe des Herzens, die ihm gegeben werden. In der Reformed Epistemology. Weil das Ziel ist ja Bekehrung und nicht nur Wissensvermittlung. Und das sind so die klassischen Approaches. So, jetzt habe ich schon, ich habe eh schon lange Monolog gehalten, muss sagen, woher kommt das?
Ja, aber war ja gut, das haben wir in Übersicht.
Genau. Ja, voll.
Das ist ja wichtig.
Und dann könnte man sagen, okay, was steckt da dahinter, woher kommen diese Unterschiede? Oder wie komme ich jetzt drauf? Also nehme ich dann, das hat mir mal einer erklärt, nehme mal das, was jetzt im Moment am besten funktioniert. Aber ich sage, naja, da stehen ja schon Ideen dahinter, theologische. Ja. Also Evidentialismus ist ganz traditionell im amerikanischen, sage ich mal, wesleyanisch, oder fundamentalistisch oder so in diesem Erweckungsmäßigen, weil es quasi das Ziel ist, quasi zu sagen, der Mensch hat einen Willen und dem erkläre ich jetzt, warum er falsch liegt. Also das sind ja auch Traditionen, die ganz schön aus der Aufklärung heraus entstehen. Klassische Apologetik ist viel mehr als was, wo du wahrscheinlich sagen wirst, was christliche Philosophie ist. Das sind dann Leute, die philosophieaffin sind. Also Evidentialisten sind alle so sehr stark so empirieaffine Leute, während klassische Apologeten vielmehr so die philosophieaffinen Leute sind, sagen, ja, moralisches Argument, voll interessant und voll gut, und dann kann ich auf Jesus runterbrechen, warum Jesus dieser Gesetzgeber ist. Klassische Apologetik ist halt mehr so als Narrativ, Cumulative Case ist dann mehr so als Narrative, also so als C.S. Lewis-Fan, und das C.S. Lewis-Argument, ja, ich glaube, bin Christ nicht, so wie ich an die Sonne glaube, nicht weil ich glaube an Gott, so wie ich an die Sonne glaube, nicht weil ich sie, nicht nur weil ich sie sehe, sondern ich durch sie alles andere sehe. Hm. Und das hat für mich ein ganz anderer Vibe, auch mehr dann auch wieder philosophischer, der Vibe aber nochmal quasi größer, wo es nicht nur ums Beweisen geht, sondern zu sagen, quasi, warte mal, wir haben ja nicht eine binäre Option, also das nehmen ja die ersten zwei an, die nehmen ja an, du glaubst an Gott und bist Christ oder du glaubst nicht an Gott, cumulative case, entsteht nicht zufällig in Großbritannien, die eine Kolonialmacht sind, wo einfach in der Zeit von C.S. Lewis dann irgendwelche Leute auch islamischen oder muslimischen oder hinduistischen Religionsformen folgen und du sagst, was macht da meistens Sinn oder diese Form von Existenzialismus oder diese und das sieht die Polarität der Welt viel, viel stärker, cumulative case. Und passt besser in eine pluralistische Welt, glaube ich. Also ich glaube, die ersten beiden sind ganz stark amerikanisch geprägt oder sage ich mal Christendom geprägt, da wo ein christlicher Konsens besteht.
Ja.
Und Präsuppositionalismus kommt halt aus der reformierten Theologie und kommt halt daher, aus diesem Satz, glaube ich, für Cornelius van Til wichtig, dass ja der Sünder versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Und ich versuche ihm jetzt aufzudecken, dass er versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Er wüsste ja, dass es wahr ist. Also wird der Präsuppositionalist nichts anfangen mit dem moralischen Argument, sagen, weil der weiß eh, dass es wahr ist. Sondern ich muss ihm nur aufdecken, dass seine Position absurd ist und dann wird er das erkennen. Und die reformierte Epistemologie ist dann viel, viel stärker von einer, ich würde fast sagen, einem klassisch reformierten Überzeugung, dass eben der Mensch als nicht nur ein vernunftbegabtes Wesen, wie wir seit Aufklärung haben, angesprochen wird, sondern vielleicht mit der ehemalige anglikanische Erzbischof Cranmer hat das mal genannt, dass er gesagt hat, das, was da das Herz will, was meine Gefühle wollen, wird mein Wille entscheiden und mein Verstand dann rechtfertigen. Das heißt, ich möchte der Person nicht noch mehr Gründe geben, sondern ich muss den Menschen anders ansprechen, was auch viel mehr in der Postmoderne Sinn macht. Also ich würde sagen, gerade Evidenzialismus und Klassik sind ganz typische Kinder der Aufklärungsapologetik.
Ja.
Während ein Plantinger viel, viel mehr aware dann ist von den postmodernen Phänomenen, in denen wir sind. Auch Cumulative Case, glaube ich, hat viel, viel mehr diese Awareness von, da gibt es mehrere Ansichten und so weiter.
Jetzt müssten wir fast so ein Tier-Ranking machen, ne? Wobei das eben schwierig ist.
Ne? Schwierig ist, weil das hängt von meiner theologischen, siehst ja auch, ich glaube, niemand wird jetzt behaupten, dass ich das unbiased gemacht habe gerade.
Ja.
Weil natürlich, ich glaube, niemand wird es glauben, der Kern ist wahrscheinlich Evidenzialist, weil ein Evidenzialist wird das wahrscheinlich mit deutlich mehr Überzeugung darstellen, als ich das getan habe. Aber natürlich versuche ich mein Bestes, es fair darzustellen. Aber
ja. Ich fand es fair dargestellt. Ja. Ne? Ich habe mich auch noch nicht verortet hier, ne?
Genau.
Wo ich da bin. Wobei ich es schon spannend finde. Also auch jetzt, wenn ich mitdenke, klar, ich kenne so meine Position, sage ich mal, in der Apologetik. Aber ich merke natürlich, in dem, wie ich das anhöre, alles hat so ein bisschen seine Berechtigung. Also ich könnte jetzt bei keinem von diesen Sachen sagen, ist völlig unberechtigt. Also das, ich glaube, wer das macht, der ist da auch nicht ganz ehrlich. Das ist dann auch wieder so ein theologisches Schwarz-Weiß-Denken. Ja, das funktioniert ja gar nicht.
Ja, und also du kannst ich habe aus allen Apologetikbereichen von Leuten gelernt. Also wir werden beide Gary Habermas gelesen haben. Ja. Also ich glaube, du kannst schlecht christliche Apologet sein, die noch nie mit Argumenten für die Aufklärung beschäftigt haben.
Ah, für die
Auferstehung. Heute ist ein bisschen eine Wortfindungsschwäche bei mir. Dasselbe mit der Klassik. Also natürlich, also jeder von uns verwendet das Moralargument und so weiter, weil natürlich, du hast ja Leute, die sagen, ich glaube gar nicht an einen Gott und da fange ich gleich gar nicht an, über die Auferstehung nachzudenken.
Ja.
Da musst du dich mit dem auseinandersetzen. Ich liebe C.S. Lewis, also ich habe absolute Bias für Cumulative Case Apologetik, weil das fasziniert mich und sobald du im interreligiösen Dialog bist, hast du das ganz, ganz oft im Gespräch mit Muslimen, mit Buddhisten, du sagst, ja, was erklärt jetzt die Welt besser, was macht mehr Sinn? Ich finde Präsuppositionalisten mit ihrer Sicherheit und mit ihrem Aufdecken von gewissen Absurditäten in Annahmen ganz, ganz spannend.
Ja.
Genau, und reformierte Epistemologie natürlich hat die irrsinnig viel für sich, weil da haben wir schon drüber gesprochen, es ist ja mehr als nur, also ich glaube, die Kritik ist absolut berechtigt, die Plantinger macht, dass diese anderen nur auf den Verstand hinziehen und der Mensch ja doch mehr als nur ein animale, rationale ist, nur als ein vernunftbegabtes Wesen.
Ja. Aber jetzt bewirken ja diese verschiedenen apologetischen Ansätze, du hast es eben Plantinger schon angesprochen und eigentlich genau dieses Problem. Die verschiedenen apologetischen Ansätze fußen auf einer anderen Theologie.
Mhm.
Sie bringen eine andere Methodik mit sich. sie bringen anderes Denken mit sich, andere Werkzeuge und sie bringen vielleicht auch andere Effekte mit sich. Mhm. Und das ist natürlich ein gewisses Problem. Also wenn man dann sagt, okay, jetzt schmeißen wir Apologetik in einen Topf und jetzt sind wir beide Apologeten und irgendwelche anderen Leute sind auch Apologeten, aber schlussendlich steckt ein ganz anderes Bild von Glaube dahinter und von Christentum oder jedenfalls
im Teil. Auch.
Also auch vom Menschenbild.
Also ich glaube, jeder, der Apologetik macht, sollte sich die Frage stellen, mit wem spreche ich? Und nicht im Sinne von Zielgruppe, sondern was ist der Mensch?
Ja.
Ist der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen, das jetzt nach Gründen sucht zu glauben? Ist der Mensch ein Weltversteher, der die Welt reflektiert? Mhm. Ist der Mensch jemand, der in Luthers Worten geknechtet ist in Sünde?
Ja.
Dann hilft das quasi. Das führt schon mal zu einem ganz anderen Bild. Eben dann, was ist meine Theologie? Was heißt, was ist das Ziel von dem? Und ich glaube, wo auch immer du als Zuhörer landest oder du als Apologet landest, sollte nicht pragmatisch getrieben sein und zu sagen, ja, das funktioniert halt, sondern viel stärker auch getrieben sein von, was ist meine Theologie, was ist meine Überzeugung dahinter, wozu mache ich das überhaupt?
Ja, damit würde ich beginnen. Ne? Also dieses Sei dir deiner Meinung gewiss.
Ja.
Man braucht nicht in die Apologetik reingehen, wenn man, sag ich mal, ne, die Basics nicht gemacht hat. Ne? Ja, sozusagen sich mal Gedanken gemacht hat, was ist meine Theologie und was ist mein Menschenbild, was ist mein Heilsverständnis.
Ja.
Das ist entscheidend.
Wofür möchte ich Menschen erreichen am Ende des Tages?
Ich meine, ich nenne oft diesen Satz, wobei dieser Satz ist so vage, dass er mich auch noch nicht unbedingt zuordnet, einem dieser Bereiche. Aber ich sage oft, zunächst einmal ist Apologetik für mich das Wegrollen eines Steines auf dem Weg des Suchenden. Mhm. Ja, und das ist für mich noch gar kein Verständnis dann von, was ist das schlussendliche Ziel oder wie weit geht Apologetik. Ich glaube, da würden auch die meisten zustimmen, ne, dass das ein gewisser Aspekt ist von Apologetik. Aber eben, die Frage ist schlussendlich das Ziel der Apologetik. Ja. Und wie weit oder wie viel erwarte ich von der Apologetik?
Erwartungshaltung ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Genau. Und da wäre natürlich meine Frage auch jetzt im letzten Teil dieser Folge, wie löst du dieses Problem? Ne? Also ganz, ganz, ganz pauschal gesagt, kannst du dich identifizieren mit einem der Ansätze oder sagst du, ist alles ein Schubladendenken, das nicht funktioniert?
Es ist natürlich so ein bisschen gerade Schubladendenken. Also ich glaube, jeder, wie gesagt, das ist viel fluider als jetzt die klare, ich bin so ein Apologet, jetzt mache ich immer nur das.
Und
das ist, was ich für mich festgestellt habe, oder was für mich, umso länger ich mache jetzt Apologetik, seit 2018 hauptberuflich, ich habe 2017 also Apologetik studiert beim Oxford Center for Christian Apologetics damals, studiert Theologie seit 2017. Das heißt, also unterschiedliche Impacts, die mich auch immer mehr und mehr geformt haben in unterschiedliche Richtungen. Und es gibt einfach eine lange Tradition, es gibt mehrere Kritiken an der Apologetik, die ich signifikant finde in meinem Durchdenken. Das eine ist zu sagen von, das habe ich dir erzählt gehabt, ein Uniseminar, was ich gemacht habe, wo ich quasi vorstellen sollte, christliche Irrlehren. Und drauf gekommen bin, so alle christlichen Irrlehren, alle Signifikanten, haben ein apologetisches Anliegen dahinter. Und zu sagen, okay, warte mal, das heißt, Apologetik ist etwas theologisch potenziell Gefährliches. Also Arianus oder Marcion, die wichtige zwei frühchristliche Irrlehrer. Marcion sagt, das Alte Testament ist voller Gewalt. Was wäre eine gute, effiziente Antwort für eine griechische Kultur? Ja, wie wäre es, wenn wir es weglassen? Ein anderer Gott? Top-Antwort gefunden? Let's go for it. Arianus, ja, das macht keinen Sinn, ein Monotheismus mit einem Sohn oder einem Heiligen Geist, das muss ich anders erklären. Und wir landen beim Arianismus. Schleiermacher, der sagt quasi, okay, wie kann ich als jemand, der pietistisch geprägt ist und jetzt quasi da moderne kantische Kategorien aufnimmt, wie kann ich jetzt diesen kantischen Philosophen, den modernen Verächtern der Religion, die kulturellen Verächtern der Religion sind seinen Begriffen, das näher bringen? Und dann landet er eben beim schlechthinigen Gefühl der Abhängigkeit.
Ja.
Oder Bultmann, der sagt, okay, in einer Welt, wo es elektrischen Strom und Radioapparate gibt, können Menschen nicht mehr Wunderberichte glauben. Wie kann ich das mit der Existenzialphilosophie quasi neu begründen, das Christentum? Und das heißt, sie haben alle ein gutes Anliegen dahinter, aber sie alle biegen dann irgendwo ab, wo du nicht mehr bei historischem Christentum bist.
Mhm.
Und ich glaube, das heißt, für mich ist mal das Erste, was mir wichtig ist, ich möchte meine Apologetik, das haben wir jetzt eh auch schon gesagt, von der Theologie getrieben haben.
Ja.
Von dem, was ich glaube. Und das Zweite, und das ist die Theologiekritik von Apologetikkritik von Bonhoeffer. Bonhoeffer spricht davon, dass Apologetik unredlich, unchristlich und unvornehm ist. wenn sie versucht, also der Gedanke ist,
Bonhoeffer sitzt... Das sind schon harte Vorwürfe, ja.
Harte Vorwürfe, ja. Bonhoeffer sitzt im Gefängnis in Berlin, war im Jahr 1943, 1944 wartet auf seinen Tod als Märtyrer. Und er reflektiert darüber, was ist schiefgelaufen quasi. Und er sagt eben, Apologetik ist eben unredlich, unchristlich und unvornehm, weil wir leben in einer mündig gewordenen Welt. Und alles, was, und da geht er so unterschiedliche Apologetiken durch, also von Erweckungsdingen zu liberaler Theologie, zu Karl Barth und zu allen, und sagt, ja, aber sie alle wollen den Menschen wieder unmündig machen. Wir sind jetzt in einer mündigen Welt, der Mensch ist aufgeklärt, er ist vernünftig. Und jetzt komme ich her mit der Apologetik und sage, ja, aber ich habe hier eine Schwäche in deinem Denken gefunden. Hier ist noch etwas und damit kann ich dich wieder zurückziehen in die Fesseln der christlichen Religion. Und versuche immer den Menschen an seiner Schwäche anzusprechen irgendwo oder rufe ihn auf, seine Vernunft zurückzustellen. Also das wirft er dann zur Schule der Karl Barth und der bekennenden Kirche vor, die sagen, ja, du musst halt einfach glauben. Und dann sagt, das ist Glaubenspharisäismus, dass ich sage, ja, glaub's halt einfach, weil du keine Gründe hast. Und ich glaube, Bonhoeffer macht dann drei interessante Punkte auf. Der erste ist, eine gute Apologetik muss redlich sein. Das heißt, ich versuche nicht, den Menschen mit Argumenten zu überzeugen, die ihn nur in der Schwäche packen, sondern die wirklich, wirklich ehrlich sind. Also Bonhoeffer sagt, bevor ich in eine Diskussion gehe, sollte ich mir mal die Frage stellen, was glaube ich wirklich? Und auch sagen, wo sind Grenzen meines Glaubens? Ich kann nicht so sagen, Christentum, die perfekte Welt anschauen, die weiß alles. Du kleiner Mensch, du hast diese Schwächen, also sieh dich ins Christentum. Sondern wir haben ja auch unsere Herausforderung, da ganz ehrlich zu sein und redlich zu sein. Und sagen, was ich, das weiß ich jetzt nicht, das weiß ich. Und da ehrlich zu handeln. Das Zweite, was Bonhoeffer sagt, ist zu sagen, wir sollten die Mündigkeit der Welt anerkennen. Und zwar so anerkennen, dass wir quasi erkennen, dass die Mündigkeit der Welt eigentlich aus dem Christentum heraus erklärt ist. Das heißt, das ist die Tom Holland-These, wird wahrscheinlich den Zuhörern vom Politikprojekt bekannt sein, wo man sagt, ja, all diese westlichen Werte, die stammen ja aus dem Christentum. Bonhoeffer sagt, ja, das ist definitiv so. Das ist ja in seinem fragmenthaften erschienenen Buch Ethik. Schreibt er auch darüber, dass all das, was wir heute im Westen, das ist naiv, ist quasi vom Westen, sogar wir haben uns da jetzt auch raus aus dem Christentum entwickelt, sondern das Christentum ist die Grundlage und das Fundament und die Wurzel alles westlichen Denkens am Ende des Tages. Und sagen wir, okay, das auch dem meinem Gegenüber bewusst zu machen, sagen wir, du stehst hier auf geborgtem Grund, so ein leicht präpositionalistischer Ansatz. Und das Dritte ist, dass damit endet er diesen einen Reflex, das sind ja alles nur Briefe, das sind ja keine systematischen Gedanken, wo er sagt, okay, die Welt, also was die mündige Welt braucht, ist nicht Apologetik und Polemik, sondern sie sollte durch Christus erkennen, dass sie durch Christus besser versteht, wer sie ist, als sie sich selbst versteht. Das heißt, von Christus her die Welt begründen und ergründen und zu sagen, quasi nicht nur in der Schwäche brauche ich Jesus, sondern in all meinen Höhen und Tiefen. Also für Bonhoeffer ganz, ganz wichtig zu sagen, quasi, Christus ist da, wo es mir gut geht und da, wo es mir schlecht geht und im Großteil meines Lebens, der zwischendurch ist. Mein Leben ist ja nicht nur Peaks, sondern da muss überall Christus daher sein, nicht an den Randerlebnissen. Das heißt, dem Menschen sein ganzes Leben besser verständlich machen in seiner Mehrdimensionalität. Also er beruft sich da auf die Chalcedonese, also auf Chalced und sagt quasi, so wie Christus ganz Mensch und ganz Gott ist, so vereinigt in Christus sich unsere Höhen, unsere Tiefen und unser Alltag, weil in ihm all das quasi, er ist in all dem unser Herr und unser Hirte und unser Erlöser. Und was ist eine ganz stark christozentrische Apologetik zu denken?
Ich meine, damit gehen wir im Prinzip auf den Punkt, den wir schon eingangs oder während unseres Gesprächs besprochen haben. Bonhoeffer sagt also, im Prinzip fangen wir da bei Christus an, schafft eine ordentliche christozentrische Theologie und aus dieser Theologie heraus bildet sich für ihn ein Menschenbild und auch damit ein apologetisches Bild, das ehrlich und aufrichtig.
Ich darf ja schamlose Eigenwerbung hier machen, oder?
Ja, klar.
Also ich glaube nicht, dass wir als Profundum machen wir viele Fehler, aber ich glaube, für mich ist das schon prägend, wie ich also Profundum denke. Also zum Beispiel zu sagen, Redlichkeit, okay, ich setze mich nicht hin und sage, hey, eine Zusammenfassung, die mir ChatGPT geschrieben hat von Gary Habermas, seiner Minimal Facts Argument, frisst oder stirbst, sondern zu sagen, okay, setz einen Skeptiker und einen Christen hin und lass die beiden das ausdiskutieren.
Ja.
Zügig Redlichkeit, dann sind Leute die Stärken und die Schwächen des Arguments. kann sich selbst eine Meinung bilden. Wenn es ums Christentum geht, quasi in all den Dimensionen, für mich ist wichtig, dass ich immer, und du hast es auch gesagt, aus der Theologie der Apologetik begründe. Das heißt, wenn wir Apologetics Academy machen, wir machen einen Blog zum Thema Leid, dann machen wir nicht, hier ist die Free Will Defense und hier ist Soulmaking und hier ist das, und mal sagen quasi, was ist die christliche Theologie des Bösen und des Leides und des Ursprungs? Mhm. Was ist denn ein christlicher Ansatz zu dem Thema? Und dann überlegen wir im zweiten Schritt, okay, und wie können wir das jetzt anderen Leuten näher bringen? Wenn wir Wissenschaft und Glaube denken, dann fange ich bei Schöpfungstheologie an und nicht bei, wie kann ich die Frage beantworten? Mhm. Und wenn es um die Mündigkeit der Welt geht, eben dann auch nachzudenken, wie kann ich denn den Menschen in dieser Welt erfassen und ansprechen? Ich glaube, dass Bonhoeffer nicht weit genug geht. Also ich würde nicht meine ganze Theologie auf Bonhoeffer aufbauen, weil wir haben es mir mit den Briefen aus dem Gefängnis von jemandem zu tun, der ja nicht fertig denken kann, seinen Gedanken.
Ja.
Aber wenn ich auch noch spannend finde in dem Bezug ist Tolok, ist der Erweckungstheologe des 19. Jahrhunderts für mich. Es gibt keinen besseren Erweckungstheologen. Der wird an die Uni gerufen, wo Schleiermacher unterrichtet, um quasi eine Gegenstimme zu bilden. Also die Regierung ist fromm in Preußen und die sagt, okay, wir haben da den Schleiermacher, jetzt brauche ich den Tolok, der soll da ein bisschen aufrühren. Erweckungstheologe, brillanter Erweckungstheologe, der sehr pastoral auch arbeitet, also sein ganzes Leben sich mit Studenten trifft und mit denen diskutiert und wie so SMD, aber halt im 19. Jahrhundert ein bisschen aufbaut. Und auch, vor allem noch mit Theologiestudenten. Und er versucht, und das ist der Ansatz, der mir fehlt, quasi in den fünf Ansätzen, wie eine lutherische Apologetik aufzubauen. Das heißt, eine von, die von Gesetz und Gnade her denkt. Also Luther denkt ja, dass der Mensch gefangen ist durch den Teufel in Scham und Schuld. Und für Luther wäre es absurd, eine evangelistische Apologetik wäre für Luther absurd, weil dann gebe ich dem Teufel noch mehr Gründe, mich gefangen zu halten. Jetzt weiß ich, dass es einen Gott gibt und der mich verurteilen muss. Werde ich ja noch weniger Christ, weil jetzt habe ich Angst quasi und der Teufel hat noch mehr quasi Erpressungsmacht über mich. Mhm. Und was Luther sagt, ich brauche, war diesen Zuspruch, also ich brauche die Begründung, ich brauche die Apologie, oder Tolok sagt das, Luther denkt nicht in diesen Begriffen, aber
ja.
Tolok sagt eben lutherischer Erweckungstheologe, zu sagen, es braucht dieses Bekehrungserlebnis, er spricht davon, dass ohne Bekehrung, ohne den Blick aufs Evangelium, ohne zu erkennen, was das Evangelium ist, sehe ich in Bethlehem nur ein Kind in Windeln liegen. Mhm. Ohne einen Blick durch die Gesetz und Gnade Hermeneutik sehe ich am Kreuz drei Verbrecher hängen. Es ist erst, wenn mich Gesetz und Gnade quasi ansprechen, dass dann Herzensveränderung kommt. Und ich dann erkenne, warte mal, da liegt der Retter der Welt in dieser Krippe, warte mal, da hängt mein Erlöser, der Sohn Gottes am Kreuz. Und ich glaube, für mich ist es wichtig, dass Apologetik und deswegen auch dieser Bezug zur Hoffnung in 1. Petrus 3,15, dass Apologetik immer durch das Evangelium gedacht wird. Das heißt, ich möchte den Menschen, meine Anthropologie, meine Menschenbild ist nicht, dass dem Menschen Wissen fehlt, sondern dass dem Mensch das Evangelium fehlt, der Zuspruch des Evangeliums fehlt. Und das heißt, wenn ich über apologetische Themen nachdenke, dann möchte ich immer am Ende des Tages beim Evangelium landen. Ich fange an mit dem moralischen Argument. Mhm. Also ich, wie gesagt, wie du sagst, ich bediene mich all dieser Elemente, weil ich finde das valide Argumente.
Ja.
Wenn ich zusammensitze mit einem und jemand diskutiere und jemand sagt, warum ist das Christentum glaubwürdig, dann lande ich bei der Auferstehung. Weil das scheint mir so sein, dass Paulus das Christentum seine Glaubwürdigkeit hat, dann werde ich auch ein Minimal-Facts-Argument bringen. Oder wenn mich fragt, woher weiß ich, dass es einen Gott gibt, dann würde ich vielleicht mit einem Moralargument argumentieren oder mit einem kosmologischen Argument oder was auch immer. Und ich liebe C.S. Lewis, ich werde immer irgendwie so über Weltanschauungen reden. Aber ich würde sagen, all das macht nicht einmal die Hälfte der Miete der Apologetik. Also ich muss immer die Frage stellen, was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun? Nehmen wir das Moralargument aus einer lutherischen Sicht her. Alles, was ich den Menschen sage, es gibt einen Gott, der wird dich richten. Und in meiner Menschenbild, in meinem Lutherischen, ist der Mensch gefangen vom Teufel durch Scham und Schuld. Jetzt habe ich frech jemanden, der durch Scham und Schuld gefangen ist. Und es gibt auch noch einen Richter. Und was wird das in den Menschen erzeugen? Wird meine Scham und meine Schuld nochmal stärken? Es macht die Stakes nochmal höher. Und nur wenn ich quasi dabei lande und sage, ja, aber Christus hat das getragen. Also der Gesetzgeber wird Mensch, erfüllt sein eigenes Gesetz für mich. und wird von einem ungerechten menschlichen Gesetz hingerichtet und stirbt und erlöst mich und all diese Denken. Und dann schreibt er mir in der Wiedergeburt sein Gesetz aufs Herz. Das ist jetzt quasi, das sind wir schon ultra verkünderisch quasi.
Ja.
Aber ich möchte bei meiner Apologetik nicht stehen bleiben. Weil hier ist eine Lösung des Problems, sondern bei stehen bleiben, dass ich quasi möchte, dass Menschen Gott lieben. Und quasi denk an eine Beziehung. Wenn ich ein evidenzialistisches Argument bringe für deine Frau, dann wirst du sie noch nicht deswegen lieben.
Ja.
Also sag, okay, da gibt es diese Frau und sie erfüllt diese 7 Kriterien. Mhm. Willst du sie heiraten, dann wäre es quasi ein bisschen soziopathisch von dir zu sagen, ja stimmt, diese 7 Kriterien hat sie erfüllt, jetzt werde ich sie lieben.
Ja.
Sondern Liebe wird geformt durch mehr. Und deswegen so diese Wichtigkeit von dieser ganzheitlichen Apologetik, die Leuten, wie du sagst, Steine wegräumt, die Sicht freimacht auf Christus, aber dann quasi auch den Auferstandenen verkündigt, nicht nur den Auferstandenen versucht zu beweisen.
Ich glaube tatsächlich, dass ich das als Schlusspunkt nehme für dieses Gespräch, ja, weil ich finde das ein sehr gutes Statement.
Danke dir.
Und es zeigt die Problematik, die wir jetzt durch unser Gespräch gesehen haben. Wenn wir anfangen, Apologetik zu behandeln als etwas, das losgelöst wird von meiner Theologie, losgelöst von meinem persönlichen Glauben, losgelöst von Jesus Christus selber, dann hat es starke Schwachstellen oder kommt nicht weit genug.
Führt zu Stolz auch oft.
Genau. Also und zu Streit, ne, auch was die Bibel ja sagt, ja. Wir sollen uns nicht über unsinnige Fragen streiten oder über Kleinigkeiten und so weiter und so fort. Wenn wir Christus rein, das fand ich jetzt total beeindruckend, wie du das beschrieben hast, ne? Zu sagen, dieses Bild vom Stein, damit ich die Sicht auf Christus habe.
Ja.
Ja. Das würde ich, glaube ich, als Statement setzen am Ende dieser Folge. Apologetik mehr in diesem Sinne zu verstehen. Wir sind in der Apologetik immer auch Verkündiger.
Ja.
Das muss uns, glaube ich, bewusst sein. Ne? Wir können nicht sagen, es gibt die Prediger und es gibt die Evangelisten und es gibt die Apologeten.
Ja.
Und die haben alle nichts miteinander zu tun.
Ja.
Sondern wir sind da eins, ja. Vielen, vielen Dank dir. Ja.
Danke dir. Ich habe echt immer Spaß gehabt, mit dir zu plaudern. Also
danke, gleichfalls.
Gerne wieder, Dave.
Urcool.
Ja, Urleiwand.
Urleiwand.
Wien, da müssen wir hin.
Genau. Und mit diesen Worten beenden wir die Folge. Vielen, vielen Dank dir und euch auch für die Bereitstellung hier von eurem Raum und von den technischen Möglichkeiten, die ihr habt. Und euch als Zuschauer, alles Gute. Schreibt gerne auch in die Kommentare. Gerne auch diskutieren über die verschiedenen Ansätze. Die sind ja immer noch auf dem Tisch und die wurden jetzt mal ausgebreitet. Schreibt gerne mal, wie ihr das seht.
Kannst auch versuchen, den Dave zuzuordnen.
Ja, genau. Wo bin ich zuzuordnen? Genau, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Das dürft ihr gerne ausbaldovern in den Kommentaren. Mystisch und mysteriös zu sein, macht einen ja auch interessant. Ne?
Ja.
Genau. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.